Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Mit dem Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 8, möchte ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen, begrüßen. Schön, dass ihr alle da seid. Das heutige Predigtthema: Gottes Gnade genügt, 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10. Ich möchte mit uns beten und wer kann, bitte aufstehen. Vater, danke, dass wir hier heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Segne Jörg, der für uns heute die Predigt hält, und alle, die dein Wort weitergeben. Öffne die Ohren und Herzen der Menschen für deine Botschaft, damit viele den Weg zu dir finden. Ich bitte dich auch für unsere Gemeinden, dass sie wachsen und groß werden und ein Zeugnis für diese Region sind. Auch viele Familienmitglieder und Freunde lege ich in deine Hand, berühre ihre Herzen. Sei auch bei all denen, die heute nicht hier sein können. Schenke uns Menschen ein weites Herz, damit die Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, der Hass und Neid ein Ende finden. Lass die Mächtigen dieser Welt deine Macht spüren, damit sie zum Frieden finden. Vater, ich danke dir, dass du uns von allen Seiten umgibst, auch wenn es uns in unseren Sorgen, Nöte und Ängste manchmal nicht bewusst ist. Du hältst uns in deiner starken Hand. Auf dich können wir uns verlassen. Lehre uns, dich um Rat zu fragen und auf deine Antworten zu warten in allem, was wir tun. Danke, Herr Jesus, dass du den Weg zum Vater für uns bereitet hast. Danke für deine übergroße Liebe und Gnade. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ich lese aus 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen, an mir selbst jedoch will ich nichts rühmen, nichts außer meiner Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb Narren zu machen, denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich lese uns noch etwas aus Feiert das Leben. Woher kommt mir innere Gelassenheit, wenn die äußeren Umstände beunruhigend wirken? Immer mehr von der Erkenntnis, dass Gott mich noch nie im Stich gelassen hat. Wer einen großen Gott hat, kann sich Ruhe leisten. Er kann seine Pläne loslassen, seine Machenschaften, seine Gestalten wollen. Wer Gott sein Leben, seine Zeit anvertraut, erntet inneren Frieden trotz widriger Umstände. Immer wieder neu Gott vertrauen wie ein Kind, daran festhalten, dass er mich sieht, führt und hält in seinen ewigen Armen. Erwartungsvoll beten, nicht klagen, weil mein Glaube klein ist wie ein Senfkorn, wenn es doch der Glaube an einen großen Gott ist. Allein deine Gnade genügt, in meiner Schwachheit bin ich stark. Ganz ehrlich, ich habe mich mit dem Thema für heute schwer getan. Ich bin gerne selbstständig, unabhängig und am liebsten stark und gesund. Auch auf die kleinen und großen Sorgen könnte ich gerne verzichten. Leider ist das natürlich nicht so. Oft fühle ich mich schwach, zu unwissend oder zu unselbstständig und gesund, wirklich gesund bin ich auch nicht. Ganz zu schweigen die Gedanken, die ich mir oft mache. Ich habe lange über den Text nachgedacht. Durch meine Arbeit habe ich viel mit fremden Menschen zu tun. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber viele von ihnen haben einen großen Redebedarf. Sie teilen mir ihre Ängste und Sorgen mit, erzählen über gesundheitliche Probleme und Beeinträchtigungen oder ihre Probleme in Beziehungen. Da ich im Textilhandel, Einzelhandel arbeite, natürlich oft von ihren Figurproblemen. Aussehen und äußeres Erscheinungsbild ist uns sehr wichtig. Ich versuche immer, einfühlsam auf ihre Anliegen einzugehen und freue mich, wenn sie das Geschäft etwas fröhlicher verlassen. Ob das nun am Gespräch oder an dem, was sie erworben haben, liegt, das weiß ich nicht. Mir ist klar geworden, dass wenn mein Leben immer im hellen Sonnenschein und ohne Probleme verlaufen wäre, wäre ich sehr wahrscheinlich nicht in der Lage, ein anständiges Gespräch mit ihnen zu fühlen, mich in sie einzufühlen. Dann wäre ich vielleicht eine lausige Gesprächspartnerin. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, sind viele Probleme gar nicht so groß, wie ich sie durch meine Einstellung werden lasse. Allein seine Gnade genügt. Ich brauche noch viel Hilfe zu diesem Thema. Ich lese uns noch ein Gebet. Wo bist du? Wo bist du, mein Gott? Mein deichloses Innenland versinkt in der Flut. Groß ist mein Entsetzen. Meine Seele ist aufgerissen bis auf den Grund. Ich finde keinen Trost. Erschöpft ist meine Kraft. Ich bin ein Treibholz im Meer der Angst. Verlassen hast du mich, das sagen meine Gedanken. Aber ich wage den Widerspruch. Ich weiß, was mir geschieht. Mitten in aller Bedrängnis bist du bei mir. Du birgst mich im Boot deiner Hände. Du wirst mich ans Ufer tragen. Im Rückblick werde ich deine Treue erkennen und mich über dich freuen. Amen.
Viele Christen sehnen sich danach, dass Gott zu ihnen redet. Gott ist ein Gott der Kommunikation. Er redet durch sein Wort, die Bibel. Er redet durch die Schöpfung. Er redet durch andere Menschen. Manchmal auch ganz direkt zu uns. Und doch ist das, was er sagt, nicht immer das, was wir gerne hören wollen. Und so dürfte es dem Paulus auch damals gegangen sein. Wenn ich mir das vorstelle, Paulus war ein Mensch, den Gott ausgesucht hat Vielleicht einer der wenigen, der kaum eine Chance hatte, überhaupt Nein zu Jesus zu sagen, weil er ihm so eindrücklich begegnet ist, dass er es ihn nicht nur umgehauen hat, ihn kurzfristig sogar blind gemacht hat, sondern Gott hat sich in das Leben von Paulus, der geglaubt hat, ihm zu dienen, ja so richtig reingedrängt. Und der Paulus ist diesen Weg gegangen und Gott hat den Paulus gebraucht und er hat ihm unheimlich vieles gezeigt. Er hat mit ihm geredet. Paulus schreibt ja von sich selbst, dass er das ganze Evangelium im Prinzip zuerst von Gott selbst empfangen hat, bevor er es weitergegeben hat. Selbst beim Abendmahl in 1. Korinther 11 können wir das ja lesen, dass diese ganzen Zusammenhänge nicht von Menschen an ihn weitergegeben wurden, sondern von Gott selbst. Und einmal, vielleicht öfters, weiß ich nicht, aber zumindest einmal, wird Paulus entrückt bis in den Himmel, bis ins Paradies und er erfährt und er sieht dort Sachen, die so unvorstellbar groß sind, dass Paulus sagen muss, ich habe nicht das Recht, als Mensch das jetzt schon weiterzugeben. Ich darf es nicht. Und damit wäre, wenn ich an der Stelle von Paulus gewesen wäre, etwas mit mir passiert. Ich hätte mir ganz schön einen darauf eingebildet, dass Gott so mit mir umgeht, mich so wahnsinnig gebraucht, mir solche Möglichkeiten gibt, das wäre mir echt schwer gefallen. Und anscheinend ging es dem Paulus nicht so ganz anders. Und deswegen macht Gott etwas, um dem Ganzen ja den Schaden wegzunehmen. Und er sorgt dafür, dass der Paulus in seinem Dienst massiv eingeschränkt wird. Massiv. Sodass er sagt, ich kann meine Arbeit nicht richtig machen. Gott, du musst das ändern, das geht so nicht. Ob er jetzt depressiv war, so die eine Vermutung, ob das etwas mit seinen Augen zu tun hat, die andere Vermutung. Für Paulus ist klar, und das ist das, was er in diesem Text schreibt, es ist ein Engel Satans, der ihn sticht, der ihn schlägt, der auf ihn einschlägt und verhindert, dass er so richtig das tun kann, was er doch jetzt eigentlich tun müsste. Und er ist eingeschränkt. Er kann nicht mehr so, wie er das möchte. Und er weiß genau, wenn das jetzt nicht so wäre, könnte ich viel mehr, ich könnte viel mehr reisen, ich könnte bei den Korinthern ganz anders auftreten, ich wäre nicht so bei denen angekommen wie ein Jammerlappen, was ihm viele Schwierigkeiten eingebracht hat, sondern dann hätte ich als der, der ich ja eigentlich zu sein habe oder bin, auch auftreten können. Und er bittet Gott darum, genauso wie er das für andere auch gemacht hat, wenn Paulus für Kranke gebetet hat, wenn Paulus für bestimmte Situationen gebetet hat und davon ausgegangen ist, Gott wird ändern. Gott wird die Situation ändern. Und Gott tut etwas. Er sagt zu ihm, nein. Nein. Ich werde das nicht ändern. Diese Situation wird dein Leben lang bei dir bleiben. Es wird nicht aufhören. Du wirst nicht an den Punkt kommen, dass sich dein Leben an der Stelle erleichtert. Und das nicht, weil ich das nicht wollte oder nicht könnte, sondern damit du keine Probleme kriegst. Damit du nicht abhebst. Und deswegen sagt Gott zu ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Jetzt habe ich hier die falsche Übersetzung, aber egal. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das Erste, was mir ganz, ganz wichtig geworden ist in diesem Zusammenhang, ist, dass Gott unser Wohl im Blick hat. Auch dann, wenn er uns nicht zu helfen scheint. Gott hat unser Wohl im Blick. Er will, dass wir mit ihm leben können. Er will, dass das, was wir erleben, dazu dient, dass wir geistlich weiterkommen. Er will, dass wir in Situationen kommen, an denen wir lernen müssen. Ich habe gestern Abend mit meiner Tochter telefoniert und ihr so ein bisschen was erzählt, auch von der Hochzeit und von dem, was so meine Gedanken waren. Und meine Tochter hat mich geschimpft. Und hat gesagt, du darfst nicht von einer Hochzeit auf Leute schließen. Das müsstest du doch eigentlich besser wissen. Fand ich interessant. Und sie hat recht. Sie hat recht. Ich habe ihr dann geschrieben, du scheinst eine gute Erziehung bekommen zu haben. Da meinte sie, ja, die allerbeste, aber nicht nur von dir. Und das war einfach so eine Situation, das habe ich gestern Abend gebraucht, ganz ehrlich, ich habe es richtig gebraucht. Und es hat mir gut getan. So redet manchmal Gott durch Menschen oder durch Situationen, wo wir es überhaupt nicht erwarten. Und dem Paulus sagt Gott, meine Gnade genügt. Meine Gnade genügt, natürlich. Ohne dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben wäre, ohne dass er uns die Vergebung einfach so anbietet, hätten wir keine Chance. Wenn ich mir das so vorstelle, ich wäre im Islam aufgewachsen oder im Judentum, mit diesem Denken, ich muss alles so machen, damit Gott mir gnädig ist. Oder noch schlimmer, in diesen asiatischen Religionen. Wenn ich es schaffe, so gut zu sein, dass alles perfekt ist, dann werde ich entweder erlöst, komme von meinem irdischen Dasein frei und muss nicht wiedergeboren werden, noch ein paar Mal und alles Mögliche noch ein paar Mal durchmachen. Oder eben, dass ich dann wirklich in der Nähe Gottes oder in Gott aufgehe, wie auch immer. Die verschiedenen Richtungen gehen da ein bisschen in verschiedene Ziele. Aber es hängt immer damit zusammen, dass ich machen muss. Ich muss mich frei machen. Ich muss etwas leisten. Ich muss gut genug sein. Und das Neue Testament, in dem, was Jesus uns sagt, gibt uns weiter, nein, du kannst es überhaupt nicht. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir das. Wir können es nicht. Wir schaffen es immer besser zu sein als Leute, die wir auch kennen, die noch schlechter sind als uns. Und die fallen uns ganz schnell auch ein, wenn wir darüber nachdenken. Aber das ist nicht das, worum es geht, sondern Gott sagt, du kannst es nicht und du brauchst es nicht. Ich gebe dir neues Leben als Geschenk, obwohl du es nicht verdient hast, obwohl es dir eigentlich nicht zusteht. Ich gebe es dir. Meine Gnade genügt. Und das, was ich dir gebe, reicht für dein Leben. Das, was ich dir gebe, reicht, damit du leben kannst. Damit du neue Möglichkeiten bekommst. Das, was ich dir gebe, reicht. Meine Gnade reicht. Du musst es auch nicht hinterher wieder gut machen. So nach diesem Motto, wie wir das beim Isenheimer Altar sehen können, mit diesem Spruch, der unten drunter geschrieben wurde von diesem Künstler, der dieses Bild überhaupt nicht malen wollte, der richtig sauer darauf war, dass er keinen anderen Auftrag gekriegt hat. Und dann drunter schreibt, diese Aussage Jesu dem Menschen oder dem Johannes, dem Täufer entgegen, wo er dann sagt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Auch das hat mit Gnade nichts zu tun. Auch das ist nur Druck. Wenn ich schon so gut zu dir war, so nach dem Motto, wenn ich jetzt an der Stelle Jesu war, wenn ich so gut zu dir war, dass ich für deine Schuld am Kreuz gestorben bin, dann hast du gefälligst jetzt alles zu tun, was mir gefällt, oder? Und das Schlimme dabei ist, es gibt viele Christen, die das glauben. Es gibt viele Christen, die so leben und sich fertig machen und gar nicht begreifen, dass Gnade etwas völlig anderes ist. Gott erwartet von uns Glauben, ja, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Und ihr kennt das alle. Wenn man nur einen guten Freund hat, mit dem man reden kann, der einem kennt, der auch weise geworden ist im Laufe des Lebens und der einem gute Antworten gibt, das tut so unheimlich gut, wenn man mit dem mal alles besprechen kann. Wenn man dem erzählen kann, das ist mir schiefgegangen oder da komme ich nicht weiter, das hilft mir nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und der einem dann sagt, ja, ich höre mir das alles an und jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Und unser Gott ist noch besser. Er weiß nicht nur, was bisher war, sondern er weiß auch, was kommt. Er kennt uns völlig durch und durch besser als wir uns selbst. Und alles, was wir versuchen, Menschen zu erklären, ist ja immer nur ein Teil von dem, was in unserem Kopf dahinter steckt. Und deswegen ist das so ungeheuer groß zu verstehen. Meine Gnade genügt dir, heißt, ich stehe zu dir. Solange du mir vertraust, wird dein Leben gelingen. Solange du mir vertraust, werde ich dich ans Ziel bringen. Wenn du mir glaubst, gehen wir gemeinsam bis in den Himmel. Und ich bringe dich dahin. Wenn du mir glaubst, das ist alles. Ihm zu vertrauen, noch besser, als wir dem besten Freund, den wir kennen, vertrauen können. Wenn du mir glaubst, meine Gnade genügt dir. Nicht nur da, wo wir behindert werden in den Möglichkeiten, die wir gerne hätten, nicht nur da, wo wir krank sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wo sich Lebensumstände ergeben, die uns nicht schmecken. Aber welchem Mensch geht es nicht so? Ganz ehrlich, das sind nicht nur alte Leute, wo es weniger wird, sondern auch junge Leute, die schlimme Sachen erleben und nicht wissen, wie es weitergeht. Und in der Situation zu hören, meine Gnade genügt, ich weiß, was dir fehlt, ich bin da. Und ich kümmere mich um dich. Gott antwortet anders, als wir das erwarten. Wir wünschen uns, dass das, was unser Problem ist, dass Gott das Problem wegnimmt. Das ist das, was wir gerne hätten, dass Gott unsere Probleme löst und wir keine mehr haben und so locker fahren müssen. Als wir gestern Abend da von Stuttgart hier hochgefahren sind und die Straße so schön frei war, dass man gar nicht so angestrengt fahren muss, wie das sonst auf dieser Strecke ja in der Regel der Fall ist. Das ging ganz gut, das war schön, das hat mir Freude gemacht. Hat mich auch nicht so sehr angestrengt, wie ich befürchtet hatte. Aber das ist nicht die Aufgabe Gottes, uns den Weg frei zu machen. Sondern wenn es dann geschieht, weil wir gerade zur richtigen Zeit fahren, ein Grund dankbar zu sein und uns darüber zu freuen. Meine Gnade genügt. Aber er geht noch weiter. Nicht nur meine Gnade genügt, sondern meine Kraft genügt dir auch. Oder wie Paulus das ausdrückt, gerade da, wo meine eigene Kraft nicht mehr da ist, ist die Kraft Gottes vollkommen, steht da wörtlich. Gerade da, wo meine eigene Kraft nicht mehr reicht, ist die Kraft Gottes in meinem Leben vollständig, vollkommen. Wir haben häufig, ich weiß gar nicht, wo das herkommt oder wer uns das irgendwann mal erzählt hat, die Vorstellung, dass Gott ja so viel für uns getan hat, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir ihn nicht allzu sehr belasten. Und überlegen müssen, ist das Anliegen, was ich jetzt gerade habe, wirklich wert, dass ich dafür bete? Oder belästige ich Gott damit? Und er muss sich um so viele wichtige Sachen kümmern, wer bin dann ich schon? Und auf der anderen Seite ist es doch so, wir müssen doch tun und Gott wird dann das Seine noch mit dazugeben, oder? Wo in der Bibel bitteschön steht das? Wir müssen tun und Gott wird das Seine dann dazugeben? Hier macht er dem Paulus etwas ganz anderes deutlich und er sagt, da wo du stark bist, wo du alles kannst, was du willst, wo du in der Lage bist, deine Arbeit gut zu machen, bist du alleine. Aber da, wo du merkst, ich kann nicht, bin ich vollständig mit dabei. Mir kommt bei diesem Gedanken immer dieses Bild vor Augen, was ich eigentlich, weiß nicht wie viele Jahrzehnte, so gar nicht mehr gesehen habe in der Realität, aber früher gab es das öfters und ich habe das auch selber erlebt, wenn man so als kleines Kind sieht, wie der Papa das Auto wäscht. Damals war das noch erlaubt zu Hause. Und ist das ja bei Kindern so, wenn sie noch klein genug sind, dass sie gerne auch wollen. Und ich erinnere mich dran, dass ich bei meinem Onkel, mein Papa hatte damals noch kein Auto, bei meinem Onkel dann die Felgen waschen durfte, damit ich nicht allzu viel Schrecken anrichte. Aber so ähnlich sind wir im Verhältnis zu Gott. Dass wir sehen, da wo ich jetzt was mache, sorgt Gott dafür, dass es trotzdem noch hinterher gut aussieht. Aber mich das Ganze machen zu lassen, wenn es darum geht, geistliche Sachen weiterzugeben, würde uns nicht helfen und ihm auch nicht, sondern wir würden ihm im Weg stehen. Und da, wo wir sehen, ich bin im Moment nicht dazu in der Lage, so wie Paulus sagt, ich bin so geplagt von diesem Engel, der mich schlägt, dass ich nicht mehr weiß, wie ich meine Arbeit noch richtig machen soll. Und Gott sagt, reg dich nicht auf. Da, wo du nicht kannst, ist meine Kraft besonders stark. Also, wir addieren nicht unsere Kraft mit der Kraft Gottes oder nehmen zu dem, was wir selber schaffen, noch so ein bisschen von Gottes Kraft mit dazu, obwohl wir als Menschen gerne dazu neigen, das so zu machen, sondern da, wo wir begriffen haben, nicht ich bin es, der Menschen verändern kann, sondern nur Gott kann das tun, ist unser Weg mit ihm völlig anders. Natürlich tun wir trotzdem, was er uns aufträgt. Und Gott gebraucht uns. Er hat auch den Paulus weiter gebraucht. Ohne den Mut, den Paulus hatte, diese ganzen Briefe zu schreiben, ohne diesen Einsatz, den er geleistet hat, wäre nichts passiert. Das gehörte mit dazu. Das schließt es nicht aus. Aber Paulus ist sich darüber im Klaren, ich alleine würde hier nichts hinkriegen. Ich könnte keinem einzigen Menschen hier helfen. Und er hat es oft genug erlebt, wie das ist, wenn sich plötzlich die ganze Menschenmenge gegen ihn wendet und ihn umbringen will. Viel öfters, als ich das jemals erleben möchte, ganz ehrlich. Mehrmals gesteinigt, das ist schon nicht ohne. Und die Leute damals wussten, wie man mit Menschen umgeht, die man umbringen will. Und steinigen war eine sehr gute Methode. Die hat funktioniert. Und Paulus muss einfach sagen, und hat es begriffen, dass wenn er selbst das nicht mehr kann, diese Kraft Gottes mit dazukommt. Und für uns geht es an der Stelle wirklich um eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, will ich das wirklich glauben? Oder will ich es lieber doch selber probieren? Das ist eine wichtige Geschichte. Und sie wirkt sich vor allen Dingen in dem dritten Bereich aus, nämlich wo es um die Freude geht. Paulus, dem es nicht gut geht, der leidet unter seiner Situation, sagt, ich will mich, oder wie wir es hier in der anderen Übersetzung haben, jetzt ertrage ich meine Schwäche gern, ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über meine Misshandlungen, über meine Notlagen, über Verfolgungen und Schwierigkeiten. Ich freue mich darüber, weil ich weiß, wenn Gott mich stärkt, weil ich es selber nicht mehr kann, dann bin ich wirklich stark. Dann passiert wirklich etwas. Wenn Gott mir die Kraft dazu gibt, passiert wirklich etwas. Und deswegen logischer Schluss, Paulus ist wirklich logisch und ganz, ganz stark in diese Richtung immer wieder geprägt. Wenn ich nur dann wirklich stark bin, heißt das doch im Klartext, dass das die idealen Zeiten sind, meine Arbeit zu machen. Dann, wenn ich es nicht mehr aus eigener Kraft kann, weil ich dann weiß, jetzt ist Gott so richtig dran. Und Paulus geht so weit, ich freue mich, dass das passiert. Weil ich weiß, jetzt handelt Gott, ich kann es jetzt nicht mehr, aber er macht. Und das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz für das, was Freude ist, als wir das im Normalfall haben. Wir freuen uns, wenn uns etwas gelungen ist. Wir freuen uns, wenn etwas Schönes ist. Und Paulus sagt, ich freue mich, wenn es mir schlecht geht. Normalerweise darf man das keinem Psychologen sagen. Der würde den Paulus sofort in die geschlossene Anstalt einweisen, weil er massiv hochgradig depressiv ist. Aber die Realität ist etwas völlig anderes. Ich freue mich, wenn ich schwach bin, weil ich sehe, weil ich erlebe, weil ich das mitbekomme, wie groß dieser Gott ist. Weil ich erlebe, wie Gott mich gebrauchen kann, obwohl ich in dem Moment wirklich nichts mehr dazu beitragen kann. Vielleicht noch ein bisschen reden kann. Vielleicht hier und da und dort noch mal jemandem helfen kann, dass er gesund wird. Aber letztlich bin nicht mal ich derjenige, der das tut, sondern es ist alles Gott. Und dann zu sehen, Gott gebraucht mich trotzdem. Und gerade dann, das hat Paulus verstanden. Und weil er es verstanden hat, sagt er, ich freue mich darüber. Wenn ich merke, ich kann nicht mehr, weil ich sehe, Gott wird. Er kennt Gott. Und er hat diese Erfahrung gemacht, immer und immer wieder. Und er weiß, er kann sich darauf verlassen, egal was kommt, Gott hilft. Er ist nicht der ferne Gott, sondern er ist da in unserem Leben. Er ist da, wenn wir es nötig haben, gerade dann. Und er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, auch unseren Auftrag auszuführen, auch wenn wir nicht wissen, wie wir das sonst hinkriegen. Gott ist da. Und das ist Grund genug, uns zu freuen. Denn seine Gnade genügt. Die Kraft, die er uns zur Verfügung stellt, reicht immer. Und deswegen kann ich mich freuen, auch dann, wenn es mal nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Amen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott, der uns lieb hat. Von ganzem Herzen. Du siehst uns, du kennst uns, du lebst in uns und du willst uns durch und durch verändern. Du möchtest am liebsten alles Eigene aus unserem Leben rausräumen und selbst das machst du nicht einfach so, sondern wartest darauf, dass wir dich darum bitten. Du möchtest, dass deine Gnade in unserem Leben besonders groß und deutlich wird, indem du uns zeigst, wie wir wirklich sind, unsere Gedanken aufdeckst, unsere Schwächen, unseren Egoismus und uns deutlich machst, ich liebe dich trotzdem. Ich bin bei dir. Ich vergebe dir nicht nur, sondern ich möchte, dass du mein Werkzeug bist. Ich möchte, dass du derjenige bist, durch den meine Kraft in deinem Leben so richtig wirksam werden kann. Und darum gibt es in deinem Leben Zeiten, wo du nicht kannst. Zeiten, in denen es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Zeiten, in denen wir vielleicht gar nicht mehr wissen, wie es gehen soll. Damit wir deine Freude erleben darüber, dass du aus dem, was dann möglich ist, etwas richtig Großes machst. Indem du es schenkst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen, die krank waren, gesund werden, dass Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben, dich kennenlernen, dass Menschen, die keine Freude mehr haben, deine Freude erleben und sich nur noch danach sehnen, bei dir zu sein. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns auf diesem Weg wirklich mehr und mehr auch die Augen öffnest und uns deutlich machst, dass dein Reden immer das ist, was wir brauchen. Nicht das, was wir uns wünschen, was wir gerne hätten, sondern das, wie du uns zeigst, was dran ist. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Du bist unser Gott. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unser Leben wirklich immer wieder ganz bewusst in deine Hand zu legen. Und uns von dir beschenken zu lassen. Danke dafür. Amen. Amen. Amen.